Ja, Gott ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Jesus ist hier. Und eigentlich hat es sich bisher schon gelohnt, zu kommen. Denn wir haben schon etwas erlebt von ihm. Wir haben schon etwas gespürt von ihm. Aber wenn wir diesen Text angucken oder wenn wir das uns anschauen, was da gesagt wurde, dann sehen wir, es gibt hier zwei Verse, die sehr bekannt sind. Und in vielen Bibeln, von früher weiß ich das noch, sind diese Verse fett gedruckt. Und der Tom, der kann das sicher bestätigen, im Englischen sind sie sogar in Rot in der Bibel. Die Amerikaner, die haben das gleich richtig gemacht, dass es auch auffällt. Und welcher Vers ist es wohl? Die zwei Verse, die so bekannt sind. Vers 6. Ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das kennen wir doch alle. Oder der zweite Vers, entdeckt ihr den auch? Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Das sind die zwei fettgedruckten Verse, die kennen wir. Aber so Verse wollen wir jetzt heute mal betrachten in ihrem Zusammenhang. Um zu verstehen, was steckt da eigentlich dahinter, was ist das? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in die Art und Weise, wie ich manchmal an die Bibel herangehe, wenn ich was verstehen will, wenn ich mehr wissen will. Und so nehme ich euch jetzt mal mit hinein in so eine Vorbereitung. Wie bereite ich mich davor? Wie gehe ich daran? Wie gehe ich an Bibelstellen dran? Nun, wer hat diesen Text geschrieben? Das ist der Evangelist Johannes oder Apostel Johannes. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ist diese Biografie von Johannes? Wie kommt er dazu, das zu schreiben? Warum hat er das geschrieben? Was hat ihn auch motiviert? Was hat ihn dazu getrieben? Und was ist am Johannes auch anders als an den anderen Evangelien zum Beispiel? Nun, der Johannes, ich habe hier ein Bild, das ist nicht der echte Johannes, das ist aus diesem Film, Chosen, oder ja, so Chosen heißt es, das ist so ein Film, der tut nicht richtig die Bibel zitiert wiedergeben, aber er hat die biblischen Geschichten und die Zeit von damals aufgefasst und hat so eine Serie gemacht. Die ist wohl in Amerika viel gelaufen. Und da wird dieser Johannes mal so dargestellt, dass wir mal uns ein bisschen Bild machen können. Ob er wirklich so aussah, wissen wir ja nicht. Aber wir wissen, dass er ungefähr geboren ist im Jahr 6 nach Christus. Das ist so das Geburtsjahr, das man so festgestellt hat. Und er ist in Bethsaida in Galiläa geboren, am See Genezareth, da hat er gelebt. Und sein Vater war der Zebedäus. Er hatte einen Bruder, einen älteren Bruder, das war der Jakobus. Und der Jakobus und er waren zusammen bei Jesus. Also er war der Jüngere, Jakobus der Ältere. Nun, Jesus ist ja circa 4 bis 7 vor Christus geboren. Komisch, ne? Nicht um 0. Also da hat sich jemand mal verrechnet, hat man aber dann nicht mehr korrigiert, weil es schon zu weit sich verbreitet hatte. Also kann man sagen, er war ungefähr so 10-12 Jahre jünger wie Jesus. Also wenn Jesus so 30 war, wo er angefangen hat, war er so ein Teenager, 17-18 Jahre, irgendwo vielleicht auch 16 Jahre alt, und war der Jüngste von denen allen. So, und er war von Beruf Fischer. Also damals hat man schon früher angefangen, beruflich zu arbeiten. Die haben ja auch schon früher geheiratet, haben auch schon früher Verantwortung übernommen. Also er war Fischer, war klar, denn er war ja am See. Und da war das dann auch die Haupteinnahmequellen dieser Leute. Als Jünger war er der Lieblingsjünger Jesu. Und das ist nicht nur eine Sache, die von ihm ausging, dass er Jesus sehr lieb hatte, sondern auch Jesus hatte ihn ja, zu sich genommen. Jesus mag Teenager. Wenn ihr Teenager habt, ja. Er mag sie, er liebt sie, er herzt sie, er nimmt sie an seine Brust. Und er war im engeren Kreis und interessant war, in diesem engeren Kreis war sein Bruder, der Jakobus, der Johannes und der Petrus. Die hat er in den engeren Kreis genommen. Denen hat er mehr gezeigt, mehr gesagt. Nicht nur, weil sie weil er sie erhöhen wollte über den anderen, sondern weil er wusste, die brauchen das für ihre Zukunft. Jesus hat immer gefördert. An jedem der Jünger hat er immer etwas gemacht, was ihn fördert für das, was nachher kommt, für das, was er nachher machen soll. Und die drei haben das gebraucht, diesen engeren Kreis, dieses Mehrwissen oder dieses Mehrerleben von Jesus. Jesus hat die beiden Donnersöhne genannt. Ja. Jesus hat Petrus, der Simon, den hat er Petrus genannt. Ne? Den Saulus hat er Paulus genannt. Also immer wieder werden auch Namen gegeben, die etwas mit der Berufung, mit der Art, mit der Aufgabe zu tun haben. Vielleicht hast du auch so einen Namen von Gott bekommen, der dir einfach sagt, worum es geht. Jünger, er war auch der einzige Jünger, der es unterm Kreuz ausgehalten hat. Alles war weg. Johannes war der Einzige, der da war. Und Jesus sagt zu ihm, er soll Maria zu sich nehmen, weil er sie nicht mehr versorgen kann, Jesus, und er soll sich jetzt um sie kümmern. Und das hat er dann auch gemacht. Jesus hat die Maria im Haus gehabt, bei sich. Später dann wird er als Apostel Säule der Gemeinde genannt. Also er ist nicht so wie Petrus oder Paulus jetzt so arg in den Vordergrund getreten, aber er war eine Säule der Gemeinde. Was heißt das? Eine Säule ist eine Stütze und ich vertraue dieser Stütze, dass sie hält, dass sie Dinge festhält. Er war in der Gemeinde eine Säule, dass Dinge nicht zusammengefallen sind. Die Menschen haben sich bei ihm auch bergen können oder in seiner Nähe. Sie haben ihm vertrauen können. Es machte also einen Sinn, dass er als Säule das System auch zusammengehalten hat. Dass er auch dafür gesorgt hat, dass die Gemeinde wachsen kann. Und ihr wisst ja, dass Gemeinde immer auch eine Herausforderung ist, wenn ich an die Geschwister denke. Nicht an alle, aber manche. Er hat bis 67 war er in der Gemeinde in Jerusalem, als in der Gemeindeleitung dort als Apostel und ist dann 67 umgezogen nach Ephesus, ausgewandert. Ephesus war ja ein anderes Land in der heutigen Türkei und ist dann 67 ausgewandert. 95 wurde er dann verurteilt zu einer Verbannung und war dann 2 Jahre auf der Insel Patmos. Dann 97 kam er wieder nach Ephesus und ist dann im Jahr 100 gestorben. Also er war so gut über 90 Jahre, als er starb. Er hat jetzt diese Evangelien geschrieben, so in der Zeit zwischen 90 und 95 in Ephesus. Und hat die Briefe geschrieben und auch das Evangelium, sein Evangelium Johannes. In der Verbannung hat er die Offenbarung geschrieben. Und er ist der einzige Jünger, der eines natürlichen Todes gestorben ist. So wie es Jesus auch prophezeit hatte oder wie das auch vermutet wurde, auch von Petrus. Ne? Was ist denn mit dem? Und er sagt, ja, wenn der leben soll, er hat einen anderen Weg. Petrus ist gestorben, noch bevor Jerusalem zerstört wurde, in den Jahren so 65 bis 67, ist Paulus und Petrus in Rom, sind sie beide gestorben. Petrus ist ja auch dann ausgewandert nach Rom, hat dort die Gemeinde gegründet und gemacht, nachdem er in Jerusalem war. Und 70 ist ja dann Jerusalem zerstört worden. Und auch die anderen Söhne, Thomas in Indien und so weiter, die sind dann verstreut gewesen. Philippus, da weiß man, dass die also alle Gemeinde gegründet haben, aber die sind auch alle umgebracht worden. Also sind auch Märtyrer gewesen. Johannes nicht. Und wenn jetzt Johannes so spät das Evangelium geschrieben hat, alle anderen waren schon tot, die Briefe des Apostels waren schon lange geschrieben, Matthäus, Markus und Lukas waren auch schon geschrieben, die sind so in den 60, 70er Jahren geschrieben worden. Wie kommt dann Johannes dazu, in seinem hohen Alter nochmal das Evangelium zu schreiben? Und Johannes ist Augenzeuge. Ne? Matthäus, Markus, Lukas, das war so ähnlich wie Gebrüder Grimm, ne? Die haben gesammelt und haben dann aufgeschrieben, aber Johannes hat erlebt. Und wenn Johannes jetzt etwas schreibt, dann schreibt er das mit einer ganz, ganz anderen Intention. In dem Moment, wo er sich daran erinnert, was da passiert ist, sind bei ihm nicht nur Fakten da, sondern Emotionen. Er war der Lieblingsjünger. Er hat mit Jesus eine Beziehung gehabt. Und es ist in ihm, hat es pulsiert. Das war ein Takt in seinem Leben, der ihn beeinflusst hat. Und wenn wir jetzt das lesen, was Johannes schreibt, dann können wir wissen, dass der Hintergrund, aus dem er herausschreibt, in dem Moment, wo er es geschrieben hat, ist das alles nochmal hochgekommen. Und er hat das geschrieben, was ihn in seinem Leben durchgetragen hat. Und deshalb kann ich davon ausgehen, dass das, was er schreibt, aus einer anderen Sicht, aus einer anderen Perspektive, auch aus einer anderen Herzenshaltung geschrieben ist. Und man spürt das, wenn man das liest. Und er kann einem Jesus so nahe bringen. Und wir schauen uns jetzt heute mal den Text aus dieser Perspektive an. Und das Johannesevangelium besteht aus, im Grunde genommen nur aus zwei Teilen, die man ganz grob einteilen kann. Prolog, da war das Wort und so weiter, dann der Epilog. Aber der erste Teil, das ist fast die Hälfte, ein bisschen mehr wie die Hälfte des Evangeliums, da beschreibt er sieben Wunder. Er nimmt nur sieben Wunder, die haben auch eine bestimmte Beziehung, eine bestimmte Absicht und so weiter. Und wo er einfach zeigen will, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und im zweiten Teil, und das ist enorm, fast das halbe Johannesevangelium beschäftigt sich nur mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Also da hat er sich ganz viel Zeit genommen, ganz viel Raum genommen, um das darzustellen. Und wenn wir das jetzt näher angucken, dann gibt es da drei Punkte. Einmal hat er reingeschrieben, wie Jesus die Jünger vorbereitet hat auf den Tod und auf die Zeit danach. Im zweiten Teil dann hat er die Passion beschrieben, etwas ausführlicher, und er hat die Auferstehung beschrieben. Und jetzt sind wir von unserem Text her in diesem Bereich der Vorbereitung der Jünger. Das heißt, dieser Text hat etwas damit zu tun, und wenn wir uns das angucken, es fängt an mit der Fußwaschung. Jesus wäscht den Jüngern die Füße, nicht den Kopf. Dann sagt er was vom Verrat, von der Verleugnung des Petrus. Er sagt es voraus, prophetisch. Und jetzt kommen wir zu dem Text, den wir hier haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das schauen wir uns heute auch genauer an. Und dann sehen wir aber, dass er anschließend weitermacht und sagt, es wird jemand kommen, der Heilige Geist. Ich werde euch was geben. Ich bin der wahre Weinstock. Seid in mir verwurzelt. Die Welt wird euch hassen. Glaubt nicht, dass ihr in der Welt diesen Erfolg haben werdet wie ein Kaiser. Der Heilige Geist wird euch beistehen. Und dann das herrliche 17. Kapitel, das Abschiedsgebet Jesu. Ich will, dass sie eins sind. Bewahre sie. Dieses wunderbare Gebet. Und Johannes sagt, weißt du, wenn du 17 bist, dann erlebst du die Sachen auch konzentriert und du hast sie bis ins hohe Alter. Du erinnerst dich an die Zeiten von damals, später immer noch, wenn du dich auch an andere Sachen nicht mehr erinnerst. Das war bei ihm noch voll da mit seinen fast 90 Jahren, als er das geschrieben hat. Ja, und das Zweite, durch welche Brille müssen wir das anschauen? Durch welche Brille müssen wir das anschauen? Und das ist die Brille, erträgt Schwierigkeiten, handelt wohlwollend. Erkennt ihr es? Kennt keinen Neid, ist nicht überheblich, sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, rechnet Böses nicht zu, freut sich an der Wahrheit, erträgt, glaubt, hofft und duldet alles. Das heißt, wenn jetzt Jesus hier auftritt, dann tritt pure Liebe auf. Und wenn wir jetzt den Text durch diese Brille lesen, dann sehen wir plötzlich, was Jesus da eigentlich gesagt hat. Auch den Jüngern, wie er mit ihnen umgegangen ist. Und soll ich euch was sagen? Das hat sich nicht geändert. Der geht mit uns genauso um. Und Johannes schreibt es, um einfach nochmal deutlich zu machen, das ist Jesus. So ist er. So war er damals und ich habe es das ganze Leben, mein ganzes Leben, habe ich ihn so erlebt. Und er wird auch bei euch so sein. Ich bin am Ende meines Lebens, Johannes. Aber ich schreibe das auf, ich gebe es euch weiter, weil es wird so sein. Die nächsten 2000 Jahre. Super. So, habt keine Angst, ihr vertraut Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Also, er sagt seinen Jüngern, passt auf, jetzt kommt die Zeit und ich werde irgendwo hingehen und werde euch dort wohnen. Wie schön ist deine Wohnung? Glaub mir, die dort kannst du damit nicht vergleichen. Die Wohnung, die im Himmel für dich bereitet wird, entspricht voll deinem Geschmack, entspricht voll deinen Bedürfnissen, entspricht voll deinem, was du brauchst, aber auch dem, was dir Freude macht. In dieser Wohnung wirst du dich so wohlfühlen, da wirst du so aufgehen, da wirst du so Spaß dran haben. Das ist eine Wohnung, die kannst du nicht vergleichen mit der Wohnung hier. Okay, sagen die Jünger oder denken die Jünger. Ich glaube, wir haben jetzt andere Probleme, als über die Wohnung nachzudenken, die wir haben werden. Und wo wird die sein? Wie ist es jetzt? Wer von uns wird jetzt Minister? Und an welcher Stelle? Das sind doch unsere Fragen, Jesus. Das hilft mir doch nicht, wenn ich weiß, dass du irgendwo eine Wohnung für mich hast. Nein, Herr, das wissen wir nicht. Ihr wisst ja, wohin ich gehe. Nein, Herr, das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Und der Thomas sagt es ehrlich. Aber er sagt es auch, weil er meistens der Redner auch für die anderen war oder oft, er sagt es ehrlich für alle. Alle Jünger wussten es nicht. Johannes wusste es auch nicht. Er schreibt auf, wir wussten es nicht. Wir wussten damals nicht, wohin Jesus geht. Wir wissen es nicht, Herr. Ja, wieso fragt denn Jesus? Ne? Jesus sagt, und dorthin, ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Hat er das nicht gewusst, dass sie es nicht wissen? Natürlich hat er es gewusst. Er hat es gewusst. Aber er hat es nochmal gesagt, weil er ihnen etwas hineingeben wollte, mitgeben wollte, durch die Zeit hindurch, bis sie es verstehen. Sie mussten blind vertrauen. Gerade der Thomas, ne? Er musste ja blind vertrauen. Auch bei der Auferstehung. Und wie hat er sich geändert? Ist nach Osten gegangen, der Thomas. Hat Iran, Irak evangelisiert, Indien. Und bis heute gibt es die Thomas-Christen in Indien, die aufgrund von seiner Arbeit dort entstanden sind, die Gemeinden. Thomas sagt, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus wusste das, dass sie keine Ahnung haben. Und dann sagt er den berühmten Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Jesus, das ist doch keine Antwort. Wir haben ja nicht gefragt nach dem, sondern wir haben ja gefragt, wo du hingehst. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Sie haben es nicht verstanden. Und Jesus wusste das. Aber er hat ihnen auch gesagt im nächsten Kapitel, der Heilige Geist wird euch helfen, das zu verstehen. Und Johannes schreibt das hin und sagt, der Heilige Geist wird euch helfen, das zu verstehen. Aber er lebte schon in der Zeit, als der Heilige Geist dann da war. Und er wusste, dass das stimmt. Er wusste, dass das gekommen ist und es stimmt. Es stimmt, es stimmt, es stimmt. Und heute leben wir in dieser Situation, dass wir den Heiligen Geist haben. Und wir verstehen dieses Wort. Können es anders verstehen als die Jünger damals. Weil wir wissen, dass das Reich nicht von dieser Welt ist. Ich bin der Weg. Du brauchst keinen Wegweiser für die Brücke. Es wird nirgends einen Wegweiser geben, wo es diese Brücke ist, die zu Gott führt. Denn Jesus ist die Brücke. Das heißt, du kommst nicht durch einen Wegweiser und durch irgendeine Logik und durch irgendein Navi-System dahin. Du kommst nur durch Jesus dahin. Das hat er damals gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Und er hat es nicht, das war nicht das Einzige, was er gesagt hat. Johannes, das ist ja bekannt dafür. Ne? Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Das sind ganz neue Aussagen. Als das, was wir sonst gewohnt sind, wenn wir nach dem Weg suchen, wenn wir nach dem Brot suchen oder so. Und Jesus sagt, nein, ich bin das, ich bin das. Und das ist ein neues Denken. Das müssen wir erstmal verstehen, dass es was anderes ist, als das, was wir hier erleben. Ich bin der Weg. Ich bin diese Brücke zu Gott. Oder ein anderes Bild. Ich bin der Weg über das Wasser. Und wenn du am Sinken bist, strecke ich meine Hand aus und ich ziehe dich heraus, damit du wieder auf diesem Wasser gehen kannst. Ich bin der Weg auf dem Wasser und mit mir kannst du über das Wasser gehen und du wirst nicht einsinken. Das ist nicht nur ein Wunder, das ist wunderbar. Und das ist etwas, was wir erleben können und erleben dürfen. Wir werden herausgezogen, wir werden gehalten. Auch wenn wir zweifeln, so wie Petrus hier gezweifelt hat. Und das nächste Bild, das ist auch nochmal verdeutlichen soll, ich fand das so toll. Das ist ein Fingerprint an der Türe. Und dieser kleine Junge kann die Türe aufmachen. Mit seinem Fingerprint. Warum? Weil er die Berechtigung hat. Der Sohn hat die Türe zum Vater geöffnet. Weil er als Einziger die Berechtigung hat. Sein Finger ist der einzige Finger, der diese Tür aufmachen kann. Ich bin der Weg. Ich bin der einzige Weg. Ich bin der Einzige, der die Macht hat, euch zum Vater und in die Gegenwart des Vaters zu bringen, in dieses neue Reich zu bringen. Da kannst du machen, was du willst, du kommst nicht rein. Du brauchst den Sohn. Du brauchst den Finger des Sohns, du brauchst die Vollmacht des Sohns, du brauchst das, was er bezahlt hat. Und das musst du in Anspruch nehmen, sonst funktioniert es nicht. Jesus sagt also, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Hey, Jesus weiß, das haben sie nicht verstanden. Sie haben das nicht verstanden, aber er sagt, es wird so sein. Ihr werdet das verstehen, dass ihr ihn gesehen habt. Das ist die Wahrheit, was ich da sage. Philippus sagt, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und jetzt kommt die Liebe, Jesus bricht voll durch. Jesus sagt, Philippus, guck doch mal. Er hilft ihm. Weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Schau doch mal hin. Schau doch mal, was du alles mit mir erlebt hast. Schau doch mal hin, was wir in den letzten 3 Jahren alles gemacht haben. Guck doch mal hin. Guck nicht auf das, wie du gedacht hast, dass ich bin. Sondern guck doch mal hin, wie du erlebt hast, wie ich bin. Nicht das, was du dir ausgedacht hast. Nicht das, was du erwartet hast. Nicht das, was deine Vision war. Ist das Ziel. Ich bin das Ziel. Und das ist was anderes. Schau mal hin, wie ich bin. Schau mal hin, wie die Situation ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Du brauchst den Vater nicht zu sehen, weil du siehst den Vater. Wer euch sieht, sieht den Vater, sagt er damit. Wer euch als meine Jünger sieht, auch später, wird den Vater sehen. Die Liebe Gottes wird in euch sein. Und sie wird so ausstrahlen, dass die Menschen, wenn sie euch sehen, den Vater sehen, weil die pure Liebe Gottes zu den Menschen fließt. Ströme lebendigen Wassers werden von euch fließen, hat er ihnen gesagt. Er hat ihnen das verheißen, dass genau das passieren wird. Nicht nur sie werden den Vater kennen, sondern auch jeder andere. Ist dir klar, dass wer dich sieht, den Vater sieht? Oh oh. Das ist nicht so immer der Fall. Ne? Manchmal denke ich, das ist jetzt besser, wenn jemand nicht sieht, wie ich da gerade auf der Autobahn fahre oder irgendwie was anderes mache, was nicht so okay ist. Ne? Unser Ziel ist es, dass die Menschen durch uns Gott erleben und dass sie Gott sehen. Wie viel Ansporn ist es, so zu leben, dass ich für ihn ein Zeugnis bin, dass es ihn ehrt, mein Leben. Jesus hat das Leben, hat Gott geehrt mit seinem ganzen Leben. Und er hat immer gesagt, die Menschen sollen nicht mich ehren, sondern Gott. Und wenn er Wunder getan hat, haben die Menschen nachher Gott gelobt. Das ist selbstlos. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Schaut euch an. Vergesst es nicht. Vergesst nicht, was da passiert ist. Und Johannes wusste, was das alles passiert ist. Und er hat es ja nachher verstanden. Und trotzdem schreibt das nochmal so auf und sagt, so war es damals. Ehrlich, so war es. Wir haben es nicht verstanden. Sein Cousin, der Johannes der Täufer, nicht zu wechseln mit dem Johannes, dem Evangelisten, Johannes der Täufer, sitzt im Gefängnis, hat den Heiligen Geist und fragt Jesus, bist du das wirklich? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe was anderes erwartet. Ich ging irgendwie von was anderem aus. Ich bin ganz durcheinander, ich weiß es nicht. Jesus sagt, ganz klar, ich bin's. Und er sagt so zu uns, du brauchst nicht durcheinander zu kommen, ich bin's. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Boah, ey, das ist ein Brett. Was? Wir sitzen hier, haben keine Ahnung, wir wissen überhaupt nichts. Und Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun. Wie soll denn das gehen? Ich weiß noch nicht mal, wo er hingeht und soll irgendwie noch mehr, noch Größeres tun. Jesus verlässt uns, er sagt uns, hey, ich gehe weg und ihr bleibt da. Ja, danke. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So wollte ich das nicht. Du lässt uns da alleine, ne? Und wir sollen jetzt irgendwie da weitermachen. Und dann soll es auch noch größer werden. Wie soll das funktionieren? Jesus, schau uns doch an. Wir haben doch keine Ahnung. Wir blicken es nicht, wir kapieren es nicht. Und im nächsten Kapitel sagt Jesus, es gibt eine Hilfe, die kommt, und das ist der Heilige Geist. Und er wird euch helfen. Johannes hat das so super aufgeschrieben. Was sind diese größeren Dinge, die sie dann getan haben? Ne? Ja gut, sie haben natürlich weit hinaus in die Welt das Evangelium getragen. Sie haben, weil sie mehrere waren und weil sie länger Zeit hatten als nur 3 Jahre, konnten sie natürlich die Dinge nochmal fortsetzen mit einer anderen Dimension, als es bei Jesus möglich war. Jesus hat in sie investiert. Und sie hat als 12 Leute, hat sich das schon multipliziert. Und innerhalb von 100 Jahren haben sie die ganze Welt, die damalige Welt, erreicht. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen, und ich werde es tun. Boah! Blankoscheck. Das ist ein Blankoscheck. Hey, ich vertraue euch, sagt Jesus hier, dass wenn ihr etwas in meinem Namen bittet, es wird nicht selbstsüchtig sein. Es wird nicht etwas sein, was ich nicht erfüllen kann. Denn wenn ihr es in meinem Namen bittet, ist es mein Wille. Ihr werdet dahin kommen, meinen Willen so zu erkennen, dass ihr in meinem Namen Dinge bitten werdet und ich werde es machen, dann würde ich nichts zurückhalten. Ich werde euch 100% erhöhen. Das ist ein Blankoscheck. Was ihr auf Erden bindet werdet, wird gebunden sein. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein, hatte Jesus ihnen schon vorher gesagt. Er hat ihnen vorher schon gesagt, es wird so sein. Ihr werdet diese Macht und auch diese Vollmacht haben. Und sie haben sie auch erlebt, aber nicht verstanden. Mir kam das so ein bisschen vor, wie wenn man diesen Text so ein bisschen als FAQ-Liste sehen könnte. Ihr kennt ja so diese Fragen, die kommen jetzt im Internet auch immer häufiger, ne? Dass dann so Fragen sind und dann kannst du draufklicken und dann kommt so eine Antwort. Und ich habe uns jetzt mal so eine FAQ-Liste gemacht zu diesem Text. So, die erste Frage, die ich meine, die beantwortet ist, wohin geht die Reise? Wohin geht die Reise? Zum Vater im Himmel? In eine neue Wohnung. Wir ziehen um. Wir sind auf der Reise dorthin, wir ziehen um. Wir verlassen hier die Welt, wir gehen in eine neue Welt mit einer wunderschönen neuen Wohnung. Der goldene Westen. In Amerika. Alles aufgegeben, alles verlassen, umgezogen. Auf welchem Weg komme ich denn dorthin? Wie komme ich dahin? Genau. Das ist der Jesusweg. Es gibt nur den einen. Es gibt nur den Jesusweg. Einen anderen gibt es nicht. Welches Verkehrsmittel steht denn zur Verfügung? Ich bin ja froh, dass ich nicht laufen muss. Es gibt ein Verkehrsmittel. Das ist der Zug der Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Das ist dieser Zug der Wahrheit. Mit diesem Zug der Wahrheit weiß ich, ich bin richtig. Es gibt auch einen Zug der Lüge. Der bringt dich in die Irre. Der bringt dich nicht dahin, wo du hin willst. Der verführt dich. Der bringt dich woanders hin. Nimm den Zug der Wahrheit. Mit dem Zug der Wahrheit kommst du auch ans Ziel, weil das das Einzige ist, was stimmt, was auch real ist. Welches Ticket braucht man? Ja. Es ist nicht kostenlos. Die Reise ist nicht kostenlos. Es braucht ein Ticket und dieses Ticket muss bezahlt werden. Das hat das Leben Jesu gekostet. Er hat für dich ein Ticket in diesem Zug schon bezahlt, dass du mitfahren kannst auf dieser Reise. Es ist das Jesus-Leben-Ticket. Und das Zweite ist, du musst dieses Ticket annehmen. Du musst dein Leben Jesus geben und dann kannst du mitfahren. Wie ist der Vater? Genau. Schau Jesus an. Ganz einfach. Was tut man auf der Reise? Wenn ich mit meinen Kindern im Zug gefahren bin und wir mussten vielleicht mal länger fahren, 6 Stunden, 8 Stunden, dann überlegst du dir, was machst du mit denen? Kannst du nicht bloß immer nur rumsitzen? Nimmst du Spiele mit und das und das? Jesus hat sich auch was überlegt. Er hat auch gedacht, okay, auf der Reise, die sollen durch was machen. Die brauchen das, die müssen beschäftigt sein, die müssen was machen. Ja, was machen wir da auf der Reise? Hat das Gleiche, wie Jesus gemacht hat. Guck, was er gemacht hat, dann machst du das auch. Petrus. So, geht hin. Da ist jemand gestorben. Soll er auch verwecken. Und er erinnert sich. Wie war das damals, als Jesus die Tochter des Jairus auferweckt hat? Und genau die gleichen Worte, die Jesus damals verwendet hat, verwendet er wieder. Talita kum. Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Er hat das Gleiche gemacht wie Jesus. Er hat sich daran erinnert. Wir sind Nachfolger und Nachahmer. Wir können das tun, was Jesus getan hat und größere Dinge als er. Wenn mir etwas auf der Reise fehlt, wie bekomme ich das? War so schön. Ich bin einmal in meinem Leben bisher geflogen nach Kreta. Im Flugzeug. Auf der Reise wirst du versorgt. Kam so ein Tablett. Hast du was zu essen gekriegt? Hey, wir hatten keinen Bodenkontakt. Wir waren weit weg, wir waren in der Luft. Aber es war gesorgt, dass was da ist. Bitte darum und berufe dich auf Jesus, dann bekommst du alles, was du brauchst.
Checkkarte, ne?
Die hast du, steckst rein, kriegst es. Kein Problem. Jesus will dich versorgen, auf jeden Fall. Er kümmert sich darum. Es ist ihm nicht egal, wie es uns auf dieser Reise geht. Und er hat alles vorbereitet. Wandel in diesen vorbereiteten Werken. Und wirst du wieder das bekommen, was du brauchst. Fang an und geh. Mir ist das neulich wieder so klar geworden, weil wir das jetzt heute hatten mit dir, Petra, mit dem Beispiel. In der Bibel steht, wer in Sprachen betet, baut sich selber auf. Du hast was bekommen. Wenn du das kannst, mach das, nutze es. Denn da passiert was mit dir. Das macht was mit dir. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so funktionieren wird. Hab keine Angst, vertraue, denn die Motivation, dir diese Reise zu ermöglichen, ist die Liebe des Vaters. Der kleine Lord, kennt ihr alle, ne? Wer hat die Reise bezahlt? Der Großvater. Warum? Weil er ihn einfach zu sich nehmen wollte. Er hat nichts zahlen müssen. Du bist auf dieser Reise, weil Gott dich bei sich haben will. Er hat es bezahlt. Amen.